Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wie eng können sich Mode, Kunst und Nachhaltigkeit miteinander verbinden? Das hat die Berliner Fashion Week in den letzten Tagen versucht herauszufinden. Heute Abend geht sie zu Ende und wir schauen zurück auf 4 Tage Ausnahmezustand am Laufsteg. Außerdem reisen wir nach Rom und versuchen zu klären, ob 2 Euro Gebühr für den Trevi-Brunnen helfen, dem Massentourismus beizukommen. Dann fragen wir uns, wie die Berliner Staatsbibliothek um den Erhalt ihres riesigen Zettelkastenarchivs ringt und schauen uns den zeitgenössischen Surrealismus der Künstlerin Mariana Simnet in Brühl an. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir leben in ernsten Zeiten, von überall stürmen die großen weltpolitischen Krisen auf uns ein. Da stellt sich vielleicht nicht unbedingt sofort die Frage, was wir in der nächsten Saison wohl anziehen sollten. Aber Mode ist eben doch mehr als bloß Kommerz. Das will in diesem Jahr die Winterausgabe der Berliner Fashion Week besonders unterstreichen. Sie zieht an Orte der Kunst, stellt Nachhaltigkeitsstrategien in den Mittelpunkt und will Nachwuchsdesigner bekannt machen. Heute Abend geht das Programm zu Ende. Meine Kollegin Linda Schildbach, unsere Expertin für Kunst und Mode, hat die letzten Tage zwischen den Laufstegen der Fashion Week verbracht und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Linda.
Hallo.
Linda, du kommst gerade von einer der wichtigsten Schauen der Fashion Week, vom Label GmbH. Also fangen wir einfach mal am Ende an. War das jetzt ein besonderer Höhepunkt am Schluss?
Also GmbH war natürlich mein Highlight im Sommer gewesen. Dieses Mal war es auch wieder sehr, sehr stark und die sind auf jeden Fall verdient Headliner. Mhm. Aber noch nicht ganz mein Höhepunkt persönlich gesehen. Es war dieses Mal eine Schau, die hieß Doppelgänger. Die war nicht ganz so persönlich und auch überhaupt nicht so. Sonst sind sie ja sehr, sehr laut politisch mit ihren Botschaften. Dieses Mal haben sie sich da komplett zurückgenommen und das quasi nur in den Shownotizen gelassen mit einem Gedicht von Bertolt Brecht oder der Beatdichterin Diane de Prima. Dieses Mal war es wirklich so, dass sie so ein bisschen ihre Stärken ausgespielt haben. Also da hat wirklich alles gesessen. Wir hatten die typische Zimmererhose im schwarzen Lack. Wir hatten diese langen, großen Overknee-Stiefel, für die sie bekannt sind. Anzughosen, die haben diese, so eine Art Trompe-l'œil, wo man so denkt, es wäre vielleicht so ein halblanger Rock, der so bis auf den Boden geht. Aber es ist natürlich eine Hose. Es ist sehr elegant, sehr schön. Wir haben Boxershorts in kurz, aber auch in lang. Und so ganz toll dieses Mal solche aufsetzbaren Plüsch- oder Fellkragen, da gibt es verschiedene Materien, mit denen sie da arbeiten, die sind überdimensioniert und spitz und hoch, wie so ein extra Accessoire, was man überall raufsetzen kann, und es ist natürlich die Herbst-Winter-Kollektion und heute bei dieser Eiseskälte habe ich das gesehen und war sehr neidisch und hätte das sehr gerne gehabt. Also vielleicht auch noch letzter Hinweis, ich fand das schön, sie ging dieses Mal, normalerweise laufen ja die Models eine Runde und wir waren hier auch im Kraftwerk, dieses Mal ging sie nur geradeaus, als gäbe es kein Zurück.
Ah, okay, ja, da ist vielleicht auch eine Botschaft drin versteckt. Was es da noch an Botschaften und Designer-Ideen zu sehen gab, da kommen wir auch noch drauf. Aber erstmal vielleicht, die Fashion Week ist ja wichtig für die Hauptstadt. Man sieht es nämlich daran, dass das Land Berlin sie mit rund 4 Millionen Euro im Jahr fördert. Aber in diesem Jahr ist auch der Bund mit an Bord. Das Wirtschaftsministerium hat Geld gegeben. Also verspricht man sich offensichtlich eine starke Außenwirkung, oder? Gerade im Augenblick in diesem Jahr.
Außenwirkung auf jeden Fall. Und ich würde trotzdem auch noch bringen, sie gucken auch auf die eigene Kreativwirtschaft. Denn Mode hilft ja nicht nur dem Image, sondern schafft Arbeitsplätze. In Berlin macht die Branche jährlich rund 5 Milliarden Euro Umsatz und da steckt viel Potenzial drin. Mhm. Und ich glaube deshalb auch diese Investition und natürlich, weil der Fashion Council Germany, die sich da wirklich sehr engagieren, die bringen die Argumente und die holen auch diese Investitionen mit ran und die machen da wirklich sehr, sehr gute Arbeiten, um quasi Nachwuchs zu fördern, aber auch durch Wettbewerbe das Niveau zu heben oder zu halten und halt auch etablierte Designer ranzuholen nach Berlin.
Du hast schon das Kraftwerk erwähnt. Man hat sich für besondere Orte entschieden in diesem Jahr. Was waren das für Schauplätze, an denen die Mode gezeigt wurde?
Ja, ich fand, dieses Jahr waren es wirklich schöne Kultur- und Kunstorte. Das hat mir gefallen. Heute am Montag wirklich komplett das Kraftwerk. Das ist ja neben dem Tresor bespielt. An Vane hatte sein Debüt am Sonntag in der Feuerle Collection. Das ist ein ehemaliger Bunker. Da haben die wirklich gezeigt, zwischen den kaiserlich-chinesischen Möbeln und Kunstwerken, die da sind. Haderlump, die waren mit ihrer von Marlene Dietrich inspirierten Kollektion im Wintergarten-Varieté. Und William Fan hat im KW Institute for Contemporary Art, das ist in Mitte, sein eigenes Geschäft quasi als Laufstegkulisse nachgebaut.
Wir haben hier vielleicht 20 Quadratmeter abgesteckt. Und ich sage immer, man braucht nicht viele Quadratmeter, um eine Erfahrung zu schaffen oder eine schöne Insel. Und ich glaube, das ist das, was wir am meisten schätzen und zelebrieren. Also die kleinen Momente, wo man einfach aus der Realität rausgezogen wird.
Ja, aus der Realität rausziehen, das ist ja was, was man vielleicht auch vermutet hätte bei dieser Fashion Week. Vielleicht, wenn es okay ist, wir können ja schon mal ein bisschen drauf gucken, wie sich vielleicht auch dieser Zeitgeist gespiegelt hat dieses Mal, oder?
Und auf jeden Fall.
Ja, und ich finde, William Fan, da hat das in dem Sinne gemacht, dass für ihn, es fing auch von der Musik her richtig so schlechte Weltlage an. Also mit My Little Dark Age von MGMT, das ist so ein Song wirklich, wo alles schlecht ist. Und es wurde immer im Laufe des hat man das so abgelegt und es wurde immer fröhlicher und schöner und man hat so diese Welt draußen gelassen und hat so sein eigenes gefunden. Das fand ich sehr, sehr schön. Da gab es auch so einen Materialmix aus chinesischer und europäischer Mode, der sehr toll war. Anzüge, das war, finde ich, bei William Fan alles sehr elegant gemacht und der ist ja auch bekannt für.
Und insgesamt, was haben denn diese Designerinnen und Designer Neues zu bieten? Also was man vielleicht noch nicht gesehen hat und was vielleicht auch ein Stück weit mit der Welt, in der wir heute leben, zu tun hat und auch mit der Stimmung, in der wir uns befinden gerade.
Ja, ich fand es schön, weil mein Highlight war eigentlich der Kölner Designer Mario Keine. Der hat das Label Marke. Das war wirklich, fand ich, für ihn seine beste Show bisher. Und da hat er diesen Weltschmerz, den wir eigentlich gerade so ein bisschen haben, dieses Zeitalter der Desinformation, hat er so quasi historisch sich inspirieren lassen, halt aus dieser Rokoko-Zeit, auf der Zeit vor der Aufklärung, und hat in seinem Stil, dafür ist er auch bekannt, er nimmt halt Schnittelemente, er hat graue Anzüge, er hat tolle Hemden und Mäntel, die sich so aus diesem 18. Jahrhundert raus inspirieren lassen, aber er hat es dieses Mal wirklich geschafft, mit ganz präzisen Schnitten das aktuell zu machen und das ins Heute zu bringen, und deshalb sah das wirklich ganz toll aus, so dandyhafte Mäntel. Es gab auch so einen Trenchcoat aus rotem Satin, Bordeaux-Rot, der Traum, ein Traum wirklich. Und das finde ich, da hat man in dieser Kollektion so schön gemerkt, dass okay, die Lage ist vielleicht auch melancholisch oder schlecht, aber es muss deshalb nicht heißen, dass wir alle deprimieren müssen, sondern es hat einen so eingebettet.
Auch die Nachhaltigkeit von Mode soll eine große Rolle gespielt haben. Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht?
Da gibt's einige Designerinnen und Designer bei der Berlin Fashion Week, die da wirklich ihren Schwerpunkt setzen. Eine ist Laura Gerte, die macht das wirklich ganz toll, hat auch ein sehr schönes internationales Standing mit ihrer Mode. Und die hat dieses Mal zum Beispiel aus alten Doc Martens, also diese Schuhe, das Leder genommen und zum Beispiel walnussbraune Lederkorsetts gemacht, so skulptural, die man aber auch, ich sag jetzt mal, in Berlin oder auch in anderen Umgebungen auch mal zu einem Abend anziehen kann. Oder auch so enge Lederhandschuhe mit Schnüren. Die haben so ein bisschen an Boxhandschuhe fast erinnert. Also da vielleicht auch die Gegenwehr auf jeden Fall mit drin. Und Nachhaltigkeit vielleicht noch. Busiga Hill ist eine ugandische Marke. Und die nimmt die Altkleidersammlung, die bei denen ankommt, und macht daraus neue Looks, die sie quasi in den globalen Norden zurückschicken. Und das waren sehr viele Bürolooks, sehr elegant, aber auch inspiriert von der Unabhängigkeit in den 60er, 70er Jahren.
Das klingt jetzt alles relativ begeistert, muss ich sagen. In den vergangenen Jahren hat man ja immer wieder gesagt, dass Berlin bei den großen Modemetropolen einfach nicht mithalten kann. Das ist ja inzwischen auch schon ein Klischee. Aber wenn ich mir das so anhöre, steht die Berliner Fashion Week jetzt doch ganz gut da, oder?
Ich muss wirklich sagen, dass seit der Corona-Zeit, also in den letzten vergangenen 3 Jahren, da hat sich unglaublich viel entwickelt. Man hat jetzt auch im Sommer schon, als die Fashion Week vorbei war, gab es so online so ein bisschen den Witz, ist das jetzt die neue London Fashion Week, ist jetzt Berlin quasi das neue London. Also Kreative ranzuziehen, Nachwuchs ranzufördern und diese neuen Leute auf die Bühne zu bringen. Und das ist natürlich ein bisschen zweiteilig in dem Sinne, dass man natürlich authentisch sein will in Berlin. Und ich finde, was Berlin wirklich schafft, ist, Designerinnen zu haben, die sehr wichtig sind, die zurückzuholen. Also zum Beispiel GmbH, die waren halt in Paris vorher. Dann haben wir Lawrence Sullivan, der war in Tokio und in London gewesen. Der zeigt hier auch, dass Laura Gerte hier zeigt und Sia Annika. Also da die Wichtigen zu haben, aber wirklich durch die verschiedenen Wettbewerbe, die es gibt, auch die neuen Leute ranzuholen und jungen Designern zu zeigen, ihr müsst jetzt noch nicht so perfekt sein wie GmbH oder vielleicht auch wie Mario Keine bei Marke, sondern ihr könnt klein anfangen, aber man kann auch gleich Mode von euch kaufen. Also es gab bei Platte zum Beispiel den Next Gen Platte, das ist so ein Laden, da war oben die Ausstellung und unten konnte man kaufen, wenn man denn wollte. Aber man konnte auf jeden Fall schon mal rankommen an die Klamotten. Und die werden halt auch gefördert vom Fashion Council Germany und reisen dann zum Beispiel nach Japan oder nach Seoul, um da halt auch andere Märkte kennenzulernen. Also ich finde, hier ist wirklich was passiert in Berlin und es ist wirklich spannend und es ist unglaublich toll organisiert und es macht wirklich Lust wieder auch auf die nächste Saison und das war nicht immer so.
Sehr schön. Linda Schildbach, ganz herzlichen Dank.
Gern.
Alle wissen, es bringt Glück, wenn man eine Münze über die Schulter in den Trevi-Brunnen wirft. Und wer Rom besucht, will sich das in der Regel auch nicht nehmen lassen. Das bedeutet in der Praxis ein riesiger Andrang von Touristen und Handys. Im letzten Jahr waren es mehr als 10 Millionen Besucher mit bis zu 70.000 Personen pro Tag, die um den besten Selfie-Platz am Brunnen kämpfen. So geht's nicht weiter, fand man in Rom. Ab heute müssen die Besucherinnen und Besucher 2 Euro zahlen, um an den Trevi-Brunnen heranzukommen. Auch Venedig und griechische Tourismusinseln wie Rhodos und Santorini nehmen Gebühren von Tagestouristen. In Sevilla plant man es auch. Ist das der Weg raus aus dem Gedränge des Massentourismus? Wir sprechen darüber mit Jürgen Schmude. Er ist emeritierter Professor am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie und Tourismusforschung an der LMU München. Schönen guten Abend, Herr Schmude.
Schönen guten Abend.
Herr Schmude, wenn man an dieses Gedränge vor dem Trevi-Brunnen denkt, wo alle Besucherinnen und Besucher gleichzeitig versuchen, sich zu fotografieren, war das quasi unumgänglich, dass man das regulieren musste?
Ja, dass man irgendwie einen Handlungsdruck hat, kann ich schon nachvollziehen. Bloß die Maßnahme mit 2 Euro Eintritt wird keinerlei Lenkungsfunktion haben.
Aber was würden Sie sagen, worum geht es da im Wesentlichen? Um das Erlebnis für die Touristen zu verbessern oder auch um für mehr Sicherheit zu sorgen für die Besucher, aber auch für den historischen Brunnen selbst, dass da nicht ganz so viele Menschen so aneinander gedrückt werden?
Ja, ich glaube nicht, dass die 2 Euro einen Touristen oder eine Touristin abhalten wird, zum Trevi-Brunnen zu gehen. Den einzig positiven Effekt sehe ich, dass Einnahmen generiert werden, die im besten Fall dafür verwendet werden, um Folgen des Tourismus abzumildern.
Was sind das für Folgen, die Ihnen da sofort in den Sinn kommen? Ist es zum Beispiel auch die Vermüllung und die ganze Infrastruktur, die da vor Ort in die Krise kommt durch die vielen Menschen?
Exakt. Also man kann die Strukturen vor Ort verbessern. Man kann mehr Ordnungsdienste einsetzen, die aus diesen Einnahmen finanziert werden. Aber eine Lenkung der Touristenströme, und das zeigt ja auch das Beispiel, das Sie vorher genannt haben von Venedig, werden wir damit nicht erreichen. In Venedig ist kein Tourist weniger gekommen.
Venedig nimmt Eintrittsgelder von Tagestouristen, 5 bis 10 Euro werden da fällig. Also Sie sagen, dieses Modell ist kein Erfolgsmodell. Das hat keine Vorteile für die Stadt Venedig gebracht.
Außer, dass Einnahmen generiert worden sind. Und im Fall von Venedig werden die tatsächlich zur Sanierung von Gebäuden, die unter Tourismus leiden, beispielsweise eingesetzt. Dafür ist diese Gebühr auch viel zu niedrig. Ich bin aber auch dagegen, eine extrem hohe Gebühr zu verlangen, weil das würde dann zu einem sozialen Ausleseprozess führen. Und das, was wir so als Demokratisierung des Reisens im 20. Jahrhundert erlebt haben, würde damit gefährdet werden.
Und wenn es darum geht, jetzt den Zustrom zu regulieren, da könnte man ja auch kostenlose Tickets eigentlich herausgeben. Es geht ja vor allen Dingen darum, dass da so ein Strom von Touristinnen und Touristen erstmal gelenkt wird und abgehalten wird davon, sich da, wie auch bei Museen zum Beispiel, zu sehr vor diesem Monument zusammenzuballen.
Ja, Limitierung ist immer ein Lenkungsinstrument. Das ist auch leicht umsetzbar. Wenn Sie ein Schloss haben, wenn Sie ein Museum haben, wenn Sie eine Kirche haben. Beim Trevi-Brunnen ist das schon relativ aufwendig und bei einer ganzen Stadt praktisch nicht realisierbar.
Das ist ja auch die Frage, ist das jetzt die Zukunft für den Städtetourismus, Zugang zu bedeutenden historischen Plätzen, also offenen Orten, nur noch gegen eine Gebühr zu ermöglichen? Gibt es da Orte, die Ihnen einfallen, wo Sie sagen würden, da könnte das vielleicht auch passieren? Oder da wissen Sie schon, dass darüber geredet wird, das so durchzuführen?
Ja, für ganze Orte nicht. Wir haben das durchaus bei Inseln. Auch Inseln sind vom Zugang durchaus zu kontrollieren. Sie haben die griechischen Inseln vorher angesprochen. Aber wir müssen insgesamt über Limitierung nachdenken. Die Bettenzahl, die Anzahl der ankommenden Kreuzfahrtschiffe, die Slots, die im Flughafen vergeben werden. Darüber kann ich am ehesten noch lenken. Wobei wir berücksichtigen müssen, die Tourismusströme werden auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Insbesondere die internationalen Tourismusströme.
Es hat ja auch was mit der Selfie-Kultur in den sozialen Medien zu tun. Diese touristischen Hotspots werden immer mehr überlaufen. Muss man deshalb die weniger bekannten und zum Teil ja auch sehr attraktiven Monumente oder Sehenswürdigkeiten stärker bewerben, um das umzuverteilen? Oder verschiebt man damit diesen Antrag nun wieder an einen anderen Ort?
Nein, die sogenannten 1B-Standorte, die Sie ansprechen, werden ja teilweise schon vermarktet. Also Berlin hat das zum Beispiel im städtetouristischen Konzept drin. Bloß wenn wir ehrlich sind und ein internationaler Tourist kommt nach Paris, der will den Eiffelturm sehen, der will den Arc de Triomphe sehen, da kann ich nochmal so viel Werbung machen für irgendein wunderbares Monument in der Provinz, da wird er oder sie nicht hinfahren.
Wie sollten denn Städte und Orte, die vom Tourismus so stark geprägt sind und ja auch darauf angewiesen sind, dass viele Besucherinnen und Besucher kommen und sich zum Beispiel den Eiffelturm anschauen, wie Sie sagen, in Zukunft, wie sollen die mit solchen Überfüllungsproblemen denn dann Ihrer Meinung nach umgehen am ehesten?
Wir haben schon einige Städte, die für bestimmte Quellmärkte ein sogenanntes Demarketing machen, also kein Marketing, um die Touristenströme aus diesen Quellmärkten nicht weiter anzuheizen. Das ist aber jetzt keine Lösung für alle. Wir werden einfach in Zukunft weiter mit diesem Problem der massenhaft auftretenden Touristen zu tun haben. Und im Augenblick sieht es so aus, dass eher Verzweiflungstaten durch die Destinationen versucht werden, um dieser Situation Herr zu werden. Ein wirkliches Konzept ist noch nicht erkennbar.
Und wie Sie auch schon gesagt haben, es geht dann um Fragen der Nachhaltigkeit, der Umweltbelastung, der Vermüllung vor Ort. Ist denn da dann wirklich etwas anderes möglich, als Geld von den Touristinnen und Touristen zu nehmen, um wenigstens diesen Problemen ein Stück weit entgegenzuwirken, so wie man es ja eben auch in Venedig macht?
Ja, das ist ein Ansatz, um das Problem zumindest partiell in den Griff zu kriegen. Und ich habe ja vorher gesagt, solange das Geld zweckgebunden eingesetzt wird und nicht irgendwo im Stadtsäckel verschwindet, halte ich das durchaus auch für eine vernünftige Strategie, aber nicht mit der Illusion, die Touristenströme tatsächlich lenken zu können.
Professor Jürgen Schmude, ganz herzlichen Dank.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
In den Thekenbergen südlich von Halberstadt haben die Nazis kurz vor Kriegsende ein Konzentrationslager errichtet. Die Häftlinge mussten in einem unterirdischen Stollensystem schwerste körperliche Zwangsarbeit leisten, um die Rüstungsproduktion am Laufen zu halten. Bis zu 2000 Menschen sind dabei gestorben. Bis heute erinnert eine Gedenkstätte an diese Zeit. Vor ein paar Jahren aber hat ein Investor die dazugehörende Stollenanlage gekauft, um sie zum Bunker für schwerreiche Endzeitenthusiasten umzubauen. Ein verstörendes Szenario, vor allem für die Hinterbliebenen der NS-Zwangsarbeiter. Nun beschäftigt sich der Bundestag mit dieser bizarren Situation und Niklas Ottersbach berichtet.
Helena Bartschikowski ist die Tochter eines KZ-Überlebenden aus Langensteins-Wieberge. Ihr Vater und Onkel hatten im Zweiten Weltkrieg im polnischen Widerstand gekämpft, wurden gefangen genommen und dann in den Harz deportiert. In den Thekenbergen bei Halberstadt mussten Zwangsarbeiter ein kilometerlanges Stollensystem errichten, um die Rüstungsproduktion der Nazis unterirdisch am Laufen zu halten. Auch Helena Bartschikowskis Vater Marian verrichtete im KZ Langensteins-Wieberge schwere körperliche Zwangsarbeit.
Er war mit seinem jüngeren Bruder hier. Er hat knapp überlebt, sein jüngerer Bruder hat nicht überleben können. Und ja, mit diesem Bewusstsein sind wir aufgewachsen.
Sagt die 64-Jährige, die in Paris groß geworden ist und mittlerweile in Berlin lebt. Helena Bartschikowski kämpft seit Jahrzehnten dafür, dass der Stollen, in dem ihr Vater Zwangsarbeit leisten musste, wieder zurück in öffentliches Eigentum kommt. Zusammen mit der zweiten Generation der KZ-Nachfahren hat sie eine Petition gestartet.
Hier geht es um das Ganze mit dem Rückkauf des Stollens. Es ist unser wichtigstes Anliegen.
Der KZ-Stollen bei Halberstadt hat auch eine DDR-Geschichte. Die Nationale Volksarmee baute große Teile des 13 Kilometer langen Stollensystems um und nutzte es als Munitionslager. Die NVA ließ allerdings einen kleinen Teil des Stollensystems rund 120 Meter lang im Originalzustand, wie er von den NS-Zwangsarbeitern errichtet worden ist. Schon Ende der 60er Jahre entstand in Langensteins-Wieberge eine Gedenkstätte an dem Ort der KZ-Baracken. Ein Flachbau mit einer Dauerausstellung 5 Autominuten vom Stollen entfernt. Nach der Wende hat die damalige Bundesvermögensverwaltung die Stollenanlage an eine kommunale Entsorgungsgesellschaft verkauft und die wiederum an einen ersten privaten Investor, der pleite ging. Und dann kam vor 4 Jahren Immobilienentwickler Peter Jugel, der den Stollen vom Insolvenzverwalter gekauft hat. Jugels Plan: Der KZ-Stollen sollte ein Rückzugsort für Superreiche werden, indem man sich per sogenanntem Bunkercoin einkaufen kann. Doch Jugels Pläne liegen erstmal auf Eis. Seine Bunker-Homepage ist stillgelegt. Allein aus Denkmalschutzgründen sind Umbauten im historischen Teil des Stollens nicht möglich. Er gilt als Sachzeugnis der NS-Zeit. Aber Jugel ist nach wie vor der Besitzer der Anlage. Die ersten 120 Meter des Stollens sind für Gedenkstättenbesucher seit 20 Jahren zugänglich. Kai Langer ist Direktor der Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt und ist froh, dass dieser historische Teil des Stollens trotz Privateigentümers einmal im Monat für die Öffentlichkeit geöffnet ist, dank einer vertraglichen Vereinbarung mit Peter Jugel.
Nur wird sich in der Praxis eben noch zeigen müssen, wie belastbar diese Vereinbarungen sind. Und da sind wir aber im Gespräch und ich gehe da ganz offen rein.
Was hat Peter Jugel nun mit seiner Stollenanlage vor? Der Investor wollte die gesamte Anlage für 8 Millionen Euro ans Land verkaufen. Das 6-fache des Kaufpreises, aus Sicht des Landes ein inakzeptabler Wucherpreis. 1,5 Jahre ist das her. Auf Nachfragen reagiert der Investor unwirsch und schreibt auf Anfrage, Zitat:
Wir haben mit der Gedenkstätte eine vernünftige und friedliche Regelung gefunden. Es wäre schön, wenn sie nicht wieder für Unruhe sorgen würden.
Das Land würde gerne den historischen Teil des Stollensystems aus dem 13 Kilometer langen, von der NVA überbauten Gesamtkomplex rauslösen und Investor Jugel abkaufen. Sachsen-Anhalts Kulturstaatsminister Rainer Robra, CDU.
Das wäre möglich, vorausgesetzt der Eigentümer spielt mit. Herr Jugel ist im Moment, und dafür bin ich ihm auch dankbar, bereit, uns die vertragliche Nutzung zu ermöglichen. Aber er ist noch nicht so weit, sich mit dem Gedanken zu tragen, es uns auch käuflich zu überlassen.
Alles hängt also am Investor. Derzeit verhandelt das Land mit Peter Jugel. Der Petitionsausschuss im Magdeburger Landtag hat die Forderungen der Nachfahren der KZ-Überlebenden nun an den Bundestag übersandt. Sachsen-Anhalts Kulturstaatsminister erhofft sich vor allem finanzielle Unterstützung. Schließlich habe damals ja eine Bundesbehörde die Stollenanlage nach der Wende verkauft.
Also die Kausalkette ist ursprünglich vom Bund in Gang gesetzt worden. Das begründet eine gewisse Mitverantwortung auch für den heutigen Zustand.
Dass nun der Bundestag eingeschaltet wird, begrüßt Helena Baczikowski, die Tochter des KZ-Überlebenden.
Der Respekt der Geschichte und der Wert dieses Ortes ist nicht an einer Summe zu ermessen. Und das ist einfach das Wichtigste. Das ist das, worum es sich lohnt zu kämpfen und es durchzusetzen.
Niklas Ottersbach über die Zukunft des Stollens, der zur Gedenkstätte für die Opfer des KZ Langenstein-Zwieberge gehört.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
China hat den Grammy für den Dalai Lama kritisiert. Ein Sprecher der Regierung in Peking nannte die Verleihung des Preises an den Dalai Lama ein, Zitat, Werkzeug antichinesischer Politik. Das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten würde unter dem Mantel der Religion separatistische Aktivitäten betreiben. Der Dalai Lama wurde für seine Erzählstimme in einem Hörbuch über sich selbst geehrt. Die Grammy-Verleihung in der vergangenen Nacht geriet ungewohnt politisch. Nils Dams.
Mehrere Grammy-Gewinner kritisierten die US-Regierung von Donald Trump. Eyes out, sagte Bad Bunny. Niemand ist illegal auf gestohlenem Land, sagte Billie Eilish. Und die kubanisch-amerikanische Sängerin Gloria Estefan. Ich hoffe, dass unsere Regierung auf unseren Appell zur Menschlichkeit hört. Es gab auch einige erste Male bei den 68. Grammys. Mit Golden aus dem Film K-Pop Demon Hunters gewann der erste K-Pop-Song überhaupt einen Grammy. Und auch Regisseur Steven Spielberg ist jetzt Grammy-Gewinner. Er war an einer Doku über den Filmkomponisten John Williams beteiligt.
Kulturstaatsminister Weimer hat die Festnahme des Drehbuchautors Mehdi Mahmoudian im Iran als Angriff auf die künstlerische Freiheit verurteilt. Die Festnahme sei kein Einzelfall, sondern Teil eines Systems, das kritische Stimmen gezielt zum Schweigen bringen wolle, sagte Weimer. Mahmoudian müsse freigelassen werden, denn Kunst sei kein Verbrechen. Mahmoudian schrieb mit am Drehbuch des Films Ein einfacher Unfall, der 2025 die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes gewann. Aktuell ist er in den Kategorien Bestes Originaldrehbuch und Bester internationaler Film für einen Oscar nominiert. Der Film setzt sich mit staatlichem Unrecht im Iran auseinander. Für 2 Jahre wird das Kennedy Center in Washington dicht gemacht. Das hat US-Präsident Trump angekündigt. Als Grund nannte er dringend nötige Renovierungen. Was damit konkret gemeint ist, blieb erst einmal unklar. Laut Trump soll das Kulturzentrum ab dem 4. Juli geschlossen werden. Dem müsse noch das Direktorium zustimmen, so Trump. Er selbst leitet das Gremium, auch dessen Mitglieder wurden von ihm ausgewählt. Der Präsident hatte die Übernahme vor rund einem Jahr mit einer Linkslastigkeit der Einrichtung begründet. Außerdem nannte er sie in Trump-Kennedy Center um. Daraufhin hatten in den vergangenen Monaten viele Künstler ihre dort geplanten Auftritte abgesagt. Zuletzt strich der US-Komponist Philip Glass die Premiere einer Sinfonie über Abraham Lincoln. Michelangelos jüngstes Gericht in der Sixtinischen Kapelle wird in den kommenden 3 Monaten gereinigt. Zuletzt geschah dies vor 30 Jahren. Es sei nötig, da Schmutzablagerungen Farben und Kontraste im Laufe der Zeit abgeschwächt haben. Das teilte die Staatsverwaltung des Vatikans mit. Die Sixtinische Kapelle bleibt während der Arbeiten für Besucher geöffnet.
Wir sprechen jetzt von einem Hilfsmittel, das ein bisschen in die Jahre gekommen ist und bei jüngeren Menschen vermutlich erstmal Ratlosigkeit auslöst, dem Zettelkasten. Der ist, wen wundert's, stark vom Aussterben bedroht in den Zeiten der Digitalisierung. Und das löst gerade große Sorge aus. Die Berliner Staatsbibliothek hat nämlich schon letztes Jahr im Oktober verkündet, ihre Zettelkästenkataloge mit Millionen von Karteikarten schlichtweg vernichten zu wollen. Wir haben hier im Fazit darüber berichtet. Es gab lauten Protest, ein Moratorium. Und heute fand nun in der Staatsbibliothek ein Symposium statt, bei dem über das Für und Wider dieser Pläne debattiert wurde. Dabei war auch Markus Krajewski, er ist Professor für Medienwissenschaft mit Schwerpunkt Medientheorie und Mediengeschichte an der Universität Basel. Und ich kann jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Abend, Herr Krajewski.
Schönen guten Abend.
Herr Krajewski, jetzt könnte man natürlich sagen, alle wollen mehr Effizienz, mehr Digitalisierung, auch wenn es um die Archive und den Bestand von Bibliotheken geht. Warum sind diese Zettelkästen mit ihren Karteikarten denn so ein kostbarer Schatz?
Nun, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es nach, wenn man 1970 als einen Startpunkt für den OPAC, den Online Public Access Catalog, also die Suchinstrumente, mit denen zunehmend eben über die Jahrzehnte hinweg immer stärker gearbeitet worden ist. Wenn man das nimmt, ist über diese lange Zeit die Suche eben vermeintlich nur noch eine Suche in digitalen Beständen mit zunehmend einfacheren Mitteln. Ja, die Eingabemasken orientieren sich an bekannten kommerziellen amerikanischen Suchmaschinen, sprich man tippt einfach seine Begriffe nur noch in eine einzige Zeile ein und bekommt dann eine ganze Menge Treffer. Hm. Ja, das sind aber Suchen, die im Hintergrund viel stärker strukturiert sind, ja, wo auf verschiedene Systematiken, ja, also Wissensordnungen zugegriffen wird, ja, wo eine ganze, ja, man kann sagen, jahrhundertealte Tätigkeit von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren drinsteckt, dieses Wissen zu strukturieren. Und das heißt wiederum, weil eben nicht alles im Digitalen aufgeht, dass für spezielle Suchanfragen, ja, für bestimmte Zugehörigkeiten, Provenienzen, wo kommt ein Buch her, was eine Bibliothek, also auch die Staatsbibliothek zu Berlin hat, ist das möglicherweise Raubgut, zu welchen Sondersammlungen hat das gehört, ist das über bestimmte Zeiten als zensiertes Buch klassifiziert gewesen. All diese wichtigen Zusatzinformationen, die sind in diesen digitalen Katalogen nicht drin einerseits. Mhm. Ja, und das führt dazu, dass eben auch im täglichen Gebrauch die Bibliotheksmitarbeiter immer noch, ja, und nicht nur in Berlin, sondern in vielen anderen großen und kleinen Bibliotheken auf dieses Werkzeug als Findemittel, ja, und als hoch angereicherte interne Suchmaschine zugreifen müssen. Mhm. Das ist das eine. Ja. Und wenn Sie mir erlauben, es gibt natürlich auch noch ein anderes, weniger bibliothekspraktisches Erkenntnisinteresse daran, eben weil zumindest einige dieser Kataloge in Berlin, ja, im Haus am Potsdamer Platz und im Haus unter den Linden parallel geführt worden sind. Insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich dort unterschiedliche Wissensordnungen abgebildet. Ja, also die DDR hat eine andere Strukturierung ihrer Neuerscheinungen vorgenommen, ja, mit viel größeren, soll man sagen, Vorbehalten gegenüber dessen, was publiziert worden ist, als in der Insel West-Berlin. Und diese diese unterschiedlichen Herangehensweisen Wissen einzuordnen, Wissen zugänglich zu machen, die haben sich ganz exklusiv in einigen wenigen dieser Kataloge abgebildet. Und die gilt es überhaupt erstmal zu verstehen, diese Ordnung herauszuarbeiten, um dann neue Forschungsfragen daran zu stellen.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, steht da wirklich sehr viel drauf auf diesen Karteikarten. Es soll ja auch Eintragungen geben aus der Zeit der DDR. Sie haben es ja schon erwähnt, die zum Beispiel verdeutlichen, für welche Bevölkerungsgruppen welche Bücher überhaupt zugänglich gemacht wurden. Das ist also auch ein Grund für die historische Bedeutung dieser Karten.
Genau, und zwar für die solitäre, kann man sagen, für die unikale, für die einzigartige Bedeutung, die sich eben nur an diesen Kartensammlungen in ihrer Gänze, wir reden jetzt bei dem Katalog der Stabi Ost über 1 Million Karten, das ist auch nicht gar so viel, es gibt sehr viel größere. Da wurden ja Erscheinungen von 1954 bis in die frühen 90er Jahre hin festgehalten. Und dort hat sich über diese Zeit hin etwas angereichert, was ein Wissen, eine Informationsdichte von kulturhistorischem Wert ist. Eine Forschungsfrage, die man daran stellen könnte, wäre zum Beispiel: Was las die DDR? Also zum Beispiel eben, welche Spionage-Krimis westlicher Provenienz ist den mittleren Kadern der Stasi zugänglich gemacht worden? Und was wurde wiederum weiteren Leserschaften vorenthalten? Also solche Sachen sind da tatsächlich abgebildet und die finden Sie weder im Buch selber verzeichnet, die finden Sie auch nicht in Übersichtsdarstellungen, sondern die finden Sie nur im physischen Katalog unter den einzelnen Reitern mit diesen Rubriken.
Und heute hat also dieses Symposium stattgefunden. Das hat aber auch im Vorfeld für kritische Diskussionen gesorgt. Es gab nämlich offenbar nur Platz für 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einige Plätze wurden offenbar verlost. Wieso ist das so gehandhabt worden und wie wurde da heute diskutiert?
Ja, also über das Prozedere waren wir im Vorfeld vielleicht nicht alle glücklich. Das kann ich auch gut verstehen. Ist auch sehr ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Tagung, aber das ist die Entscheidungshoheit der Veranstalter. Das heißt ja auch nicht, dass es die letzte Tagung zum Thema gewesen ist. Also ich glaube, wenn ich das so als erstes Resümee ziehen kann, was die Tagung hervor hat treten lassen, ist, wie groß der Forschungsbedarf ist und wie viel auch an unterschiedlichen Perspektiven sich gegenseitig sehr inspirierend zum Gegenstand ins Gespräch bringen lässt. Ich würde das heute als eine Art von Startschuss verstehen. Einzelne Forschungsprojekte haben sich auch bereits heute in Stellung gebracht. Die könnten eigentlich sofort auf den Weg gebracht werden, um dann in gegebener Zeit eine Zwischenbilanz zu ziehen und eben dann auch unbedingt, das wäre auch mein Interesse, den Kreis zu erweitern und noch sehr viel mehr Stimmen einzubeziehen.
Achim Bonte, der Direktor der Berliner Staatsbibliothek, hatte sich ja für die Vernichtung der Zettelkästen ausgesprochen. Dann wäre also jetzt die Frage, ist denn heute eine Entscheidung gefallen? Welche Ergebnisse hat das Treffen denn gebracht?
Die Entscheidung steht sicherlich noch aus, aber ich glaube, was deutlich geworden ist, ist, dass von 10 Referaten, 10 Sprecher oder auch Teams, die vorgetragen haben, alle wirklich einhellig der Meinung waren und das auch gut an ihren Zugängen am Material haben zeigen können, dass eine Makulatur, also eine Vernichtung dieser kulturhistorisch wertvollen Quellen, dass die nicht nur unverantwortlich wäre, sondern sie ist schlicht nicht denkbar angesichts der Forschungsfragen, die jetzt schon da sind und vor allem angesichts künftiger Forschungsfragen, von denen wir gar nicht wissen, wie sie gestellt werden von Forschergenerationen in 50 oder in 100 Jahren. Das ist also, glaube ich, allen Beteiligten klar geworden. Wir haben es hier tatsächlich mit einem Schatz zu tun, den es zunächst einmal zu sichern gilt, auch vor den natürlich sehr herausfordernden Schwierigkeiten, die die Bibliotheksleitung vor sich sieht, mit begrenztem Raum, mit langen Renovierungsphasen, mit all dem, was damit an Kosten und auch an Aufwand verbunden ist. Aber nichtsdestotrotz, der schützenswerte Status als Quelle dieser Kartenansammlung, die ja auch durchaus abstrakt und groß und ungreifbar sind, muss begreifbar gemacht werden, und zwar im doppelten Sinne. Begreifbar in dem Sinne, dass man an diese Kataloge heran kann, sich durchblättern kann und tatsächlich auch für vielleicht Nicht-Experten begreifbar gemacht werden durch die schiere physische Präsenz. Denn das ist durchaus beeindruckend, auch für Personen, die ganz gewöhnlich mit Suchmaschinen arbeiten, zu sehen, was es an feinster, differenzierter, strukturierter Information bedarf, um einfache Suchanfragen zu beantworten. Ja, also auch das gilt es zu bewahren.
Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Es wird zumindest nicht mehr über die Vernichtung gesprochen, sondern nur noch über die Frage, wie wird es jetzt mit diesen Archiven, mit den Zettelkastenarchiven weitergehen?
Also das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen. Rein formell ist natürlich die Entscheidungshoheit beim Generaldirektor, aber ich habe ihn auch so verstanden, dass ihm sehr deutlich geworden ist, was das für ein Asset ist, was das für ein Wert ist, den es zu bewahren, zu entwickeln und zu beforschen gilt. Ja. Aber wie gesagt, die Entscheidungshoheit liegt bei ihm. Mir scheint aber, dass wir durch die ganze Debatte, die sicherlich auch hier und da emotional geführt worden ist, einen Forschungsgegenstand überhaupt erst wieder neu entdeckt haben. Das hat Gründe. Über die letzten 30 Jahre sind die Suchmaschinen in der Bibliothek immer digitaler geworden. Ja, im Gegenzug sind diese physischen Findemittel in den Hintergrund gerückt und erst in dem Moment, wo man glaubt, dass sie keinen Nutzen mehr haben, wird klar. Erstens, sie haben weiterhin auch einen praktischen Nutzen, vor allem aber sind es Maschinen, Wissensarchitekturen, die uns ganz viel über unsere Bedingungen der Möglichkeit, etwas zu wissen, erzählen können. Und diese Fragen, die gilt es überhaupt erstmal zu stellen und künftig zu beantworten.
Markus Krajewski, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Basel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Kuscheltiere und böse Träume, Humor und Horror. Das sind die Kontraste in den Arbeiten der britisch-kroatischen Künstlerin Marijana Simnet. Jetzt widmet das Max-Ernst-Museum in Brühl der 40-jährigen Künstlerin eine große Einzelausstellung. Zu sehen sind Filme, KI-Videos, Skulpturen und Malereien, die an das Werk des surrealistischen Künstlers Max Ernst erinnern, aber auch ganz gegenwärtig sind. Sabine Oelze hat sich in Brühl umgesehen und mit der Künstlerin gesprochen.
Ratten, Füchse, Hasen überfahren am Straßenrand, tot und entstellt. Marijana Simnet erweckt sie in ihrer Stop-Motion-Animation Gebet für überfahrene Tiere zum Leben, Bild für Bild. Sie tanzen, spielen, wechseln Köpfe, werden zu grotesk verzerrten Wesen. Die Farben stark überzeichnet, grell und bunt, sodass sich in das morbide Treiben etwas Ironisches, Komisches einschleicht.
Ich wollte sie wieder lebendig sehen. Es hat mich traurig gemacht, dass sie auf so beiläufige Weise gestorben sind. Mich hat gestört, dass sie sterben, ohne dass jemand innehält oder Abschied nimmt. Ich wollte ihnen ein Weiterleben geben und zugleich auf das aufmerksam machen, was unter den Rädern unserer Autos geschieht. I wanted to tell their story whilst also commenting
on these brutal aspects that happen under the wheels of our car. Tod und Spiel, Grauen und Humor treffen aufeinander. Diese Gegensätze ziehen sich durch das gesamte Werk von Marijana Simnet. Die britisch-kroatische Künstlerin, 1986 in London geboren, lebt und arbeitet heute in Berlin. Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen Film, Skulptur, Malerei und KI. 2022 war sie Teil der Biennale in Venedig, The Milk of Dreams. Jetzt zeigt das Max-Ernst-Museum in Brühl ihre Ausstellung Headless, also kopflos, mit Werken aus den vergangenen 7 Jahren. Direktorin Madeleine Frey.
In ihren Arbeiten geht es schon auch immer so um unterdrückte Sehnsüchte, um die Auseinandersetzung mit Geschlechtern, mit Hierarchien und traumartigen Welten. Und das sind ja alles Themen, die die Surrealistinnen und Surrealisten vor 100 Jahren auch benutzt haben.
In den 2 Filmprojektionen, den Videoinstallationen und Stoffskulpturen geht es traumhaft und abgründig zu. Eine zentrale Rolle spielt bei Simnet der Körper, der menschliche wie der tierische. In der Ausstellung begegnen einem lebensgroße Stoffmonster, halb Mensch, halb Einhorn, Adler oder Hase.
I am interested in dissolving borders and boundaries. Mich interessieren sich ständig verändernde Grenzen. Dieses Gleiten zwischen Zuständen zieht sich durch fast alle meine Arbeiten.
Der Titel der Ausstellung Headless ist eine bewusste Referenz an Max Ernst und seinen surrealistischen Collageroman La Femme sans Tête. Das bedeutet 100 Köpfe, aber genauso gut auch kopflose Frau. Simnet übernimmt dieses Spiel mit Mehrdeutigkeit, widerspricht Ernst aber zugleich. Ihre farbintensiven Gemälde zitieren Motive aus seinen Collagen, wie das hybride, vogelartige Wesen Loblob. So taufte der Surrealist einst sein alter Ego. Doch statt klarer Umrisse, wie bei Ernst, lässt Simnet die Farben in ihren Gemälden ineinander fließen.
I have a very contradictory relationship to Max Ernst. Ich habe ein sehr widersprüchliches Verhältnis zu Max Ernst. Einerseits wollte ich ihm hier in seiner Heimatstadt meine Referenz erweisen. Andererseits wollte ich nicht einfach seine Bildsprache übernehmen. wahrzunehmen. Als kopflos werden Frauen oft abwertend bezeichnet. Aber gleichzeitig meint kopflos auch einen verzauberten Zustand des Suchens und Verlorenseins.
It also has a more enchanted version where you might be lost or looking for something.
Wie verzaubert wirken auch 8 Kronen, die auf Sockeln liegen. Sie bestehen aus kleinen, billigen Plastiktieren, die Simnet in Bronze gegossen hat. So wirken sie wie edler Schmuck. Jede trägt den Namen eines mythischen Wesens, etwa Athena oder Hydra. Im Mythos wird meist ihre zerstörerische Kraft betont. Simnet empowert sie gewissermaßen, gibt ihnen Macht und Glanz. Und das mit den Mitteln des Märchens und der Fantasie.
Ich glaube, dass die antiken und die zukünftigen Welten Teil unserer Gegenwart sind. Es ist wichtig, sie sichtbar zu machen, neu zu beleben und zu verändern. Geschichten und Mythen lassen sich immer wieder neu erzählen und zurückerobern. Genau darin liegt ihre Kraft. Und es gibt dieses Gefühl von Vertrautheit, das ich beim Publikum auslösen möchte. Als kenne man das schon, würde es nun aber mit neuen Augen sehen.
They may think that they've been somewhere and then they might see it in a new light through my lens.
Die Ausstellung erzählt von Märchen, Mythen, düsteren Ritualen und Verstörung. Man fühlt sich, als würde man mit Mariana Simnet in einer Geschichte von E.T.R. Hoffmann aufwachen oder wie durch ein Alice im Wunderland spazieren. Alles ist ein bisschen verkehrt und genau deshalb auch faszinierend. Simnet beherrscht die surrealistische Bildsprache und übersetzt sie auf geniale Weise in unsere Zeit.
Sabine Oelze über die Werkschau Headless von Mariana Simnet. Bis zum 5. Juli ist sie noch im Max-Ernst-Museum in Brühl zu sehen. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Tobias Wenzel hat sie für uns aufgeschlagen und glückliche Grammy-Gewinner gefunden.
Bevor ich Gott danke, sage ich Eis raus. So zitiert Nadine Lange im Tagesspiegel die Worte, die bei der Verleihung der Grammys in Los Angeles einen langen stehenden Applaus auslösten. Worte des aus Puerto Rico stammenden Sängers Benito Antonio Martinez Ocasio, bekannt unter seinem Künstlernamen Bad Bunny. Er gewann gleich 3 Grammys in diesem Jahr und wandte sich gegen die faschistoiden Eisparamilitärs, die im Auftrag der US-amerikanischen Regierung brutal gegen illegale Migranten vorgehen. Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Aliens, wir sind Menschen und wir sind Amerikaner, habe Bad Bunny noch hinzugefügt, berichtet Lange im Tagesspiegel. In der Süddeutschen Zeitung schreibt Joachim Henschel, Bad Bunny habe so fundamental mehr gesagt, als es alle anderen an diesem Abend konnten und wollten. Zeit, dass auch Promis in Deutschland gegen die AfD laut werden, ist in der Taz zu lesen. Auch in Deutschland brauchen wir dieses Widerständige dringend, schreibt Carolina Schwarz. Denn nur weil bei uns noch nicht solche Zustände wie in den USA herrschen, sollten uns die Entwicklungen nicht kalt lassen. Vergangene Woche ist das Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt bekannt geworden. Es liest sich wie der feuchte Traum von Trumps kleinem Bruder. Noch könne aber eine absolute Mehrheit der Rechtsextremen verhindert werden, auch durch Unterstützung von Prominenten aus der Kultur, schreibt Schwarz in der Taz. Ebenfalls in der Taz sagt der ägyptisch-deutsche Politikwissenschaftler und Islamkritiker Hamed Abdel Samad im Interview den lapidaren Satz: Es gibt viele Menschen, die mich sehr mögen und viele Menschen, die mich sehr hassen. Wegen letzterer steht er in Deutschland unter Polizeischutz. In Ägypten sind gerade 2 seiner Bücher verboten worden, noch bevor sie erscheinen konnten. Was macht das mit ihnen, dass sie in ihr Heimatland weder einreisen noch dort Bücher veröffentlichen können? Fragt die Taz. Abdel Samad antwortet: Ich diffamiere Ägypten nicht, sondern ich will nur das Beste für das Land. Ich liebe Ägypten. Und ich habe dort immer noch viele Fans, auch im Regime, nur würden sie das nie öffentlich sagen. Die Schriftstellerin Lea Streisand wundert sich in der Süddeutschen, was Friedrich Merz so alles öffentlich über Frauen gesagt hat. Sie meint eine mehr oder weniger latente Frauenfeindlichkeit bei Merz und seiner Bundesregierung ausgemacht zu haben. Außerdem zitiert Streisand die ehemalige Familienministerin und CDU-Politikerin Christina Schröder mit den Worten: Die steigenden Kosten für die Betreuung von Menschen mit Behinderung, teils rund um die Uhr seien für die Kommunen nicht mehr tragbar. Dieser Vorstoß, so Lea Streisand weiter in der SZ, offenbare einen astreinen Rückschritt in Richtung Sozialdarwinismus. Wer Schwäche zeigt, ist raus. Was hätte wohl Charles Darwin zu dem gesagt, was Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt schreibt? Seit mindestens 430.000 Jahren nutzen Menschen Holzwerkzeuge. Gibt Zippert noch sachlich das Ergebnis von wissenschaftlichen Ausgrabungen auf der griechischen Halbinsel Peloponnes wieder. Dort seien neben Holzwerkzeugen auch zahlreiche menschliche Skelette entdeckt worden. Das deutet darauf hin, dass man es mit einem prähistorischen Baumarkt zu tun haben könnte, schreibt Zippert. Diese Menschen waren Kunden, die auf der Suche nach einem Mitarbeiter in der Holzwerkzeugabteilung verhungert sind.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren.